Also gibt es viel Elan. Die psychologische Falle ist, dass wir jetzt durch die Fälle, die es geben wird, die zusammenbrechen, sag ich mal salopp, in so eine Selbstkritik kommen. Die Deutschen neigen ja dazu zu sagen, oh Gott, wir sind ja alle so schlecht und alles bricht zusammen. Man muss aber, glaube ich, genau auf die anderen auch gucken. Und das wollen wir auch als Redaktion auch tun, weil das sind die Macher, die die Krise auch nutzen.
Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Clausen und heute wollen wir über ein Thema informieren, das erst einmal absurd wirkt in diesen krisenhaften Zeiten, in denen Deutschland um sein Geschäftsmodell und auch um seinen Wohlstand fürchten muss. Das Thema lautet Deutschlands Reichste, wem die Krise nützt und was die Unternehmer erben wollen. Christoph, warum machen wir das überhaupt?
Ja, hallo Sven. Es geht natürlich, wie du schon gesagt hast, um Wohlstand und um Arbeitsplätze. Es geht um Leistung, wie sie in unserer Gesellschaft belohnt wird, weil das natürlich im Unternehmertum sehr stark über Vermögensbildung stattfindet. Es geht um Dynamik, unternehmerische Dynamik, ohne die eine Marktwirtschaft natürlich auch nicht gedeihen kann. Und es geht nicht zuletzt um die Machtverteilung in Wirtschaft und Gesellschaft, denn Vermögen bedeutet immer Macht und das wollen wir ein wenig ausleuchten, wo das liegt, wer die hat und auch wie er sie nutzt. Das sind alles natürlich, alles was ich genannt habe, zentrale Themen für Manager Magazin und deswegen ist das, glaube ich, bei uns ein perfektes Thema, um sich damit zu befassen.
Ja, guten Morgen auch von mir nochmal, Christoph, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie haben es gemerkt, wir sind sofort reingesprungen und ich habe mir heute Morgen zu dem Thema eben eingeladen und schon nach den ersten Zeilen oder Sätzen, vielmehr wissen Sie warum. Christoph Nesshöfer, der bei uns in der Redaktion unter anderem Experte eben genau für das Thema ist, für Deutschlands Reichste. Seit 20 Jahren betreiben wir Reichstenforschung und Christoph ist dafür in der Redaktion verantwortlich. Die Ergebnisse kann man nachstudieren auf der Website und in der App und einmal im Jahr als Sonderheft, das diese Recherchen bündelt und das gerade jetzt für die Abonnentinnen und Abonnenten rausgegangen ist und auch am Kiosk erhältlich. Ja, das Thema ist groß, ist wichtig. Du hast geschildert, Christoph, warum. Das hat dich einige Wochen zuletzt in Beschlag genommen.
Ja, ein bisschen mehr als ein paar Wochen. Also wir fangen immer so im April jeden Jahres an und aktualisieren unsere Daten. Wir haben ungefähr 1500 Datensätze über vermögende Individuen, Familien, die wir jedes Jahr aktualisieren. Da kommen natürlich auch jedes Jahr ein paar neue dazu. Das heißt, es wird jedes Jahr ein bisschen mehr. Das ist eine Teamleistung, also ich bin vielleicht der sich ein bisschen mehr drückt als die anderen, aber natürlich ist die ganze Redaktion da eingebunden, weil jeder mit anderen Leuten dieser Zielgruppe zu tun hat, mit deren Beratern, mit den Vermögensverwaltern und wir haben einen Partner, der nicht der Redaktion angehört, streng genommen, das ist der Andreas Bornefeld, der seit vielen, vielen Jahren Daten über Reiche sammelt. Das ist ein Researcher, der in Köln sitzt und vor einigen Jahren mal durch Zufall kennengelernt haben. Und der hat einen unglaublichen Fundus an Wissen und der kann unheimlich gut im Internet recherchieren und findet eigentlich alles, was öffentlich zugänglich ist, das findet er irgendwann. Und der hilft uns da sehr, indem der Daten aktualisiert, auch viele Dinge sieht, die so zwischendurch passieren, die wir gar nicht alle sehen können, weil natürlich bei 1500 Leuten regelmäßig irgendwelche Veränderungen sind, Unternehmensverkäufe, Todesfälle, Familienstreitigkeiten, das, was MM so gerne verfolgt.
Ja, du schilderst das. Es ist ein großes, weites Feld. Zudem sind wohlhabende Menschen ja in der Regel sehr verschwiegen und wissen ihr Vermögen gut zu verstecken. Vor allen Dingen in der Neidrepublik Deutschland. Da ist das nochmal besonders ausgeprägt. Erklär doch nochmal ein bisschen genauer vielleicht, wie du und Andreas Bornefeld, wie ihr an die Daten kommt, die dann Grundlage sind des Sonderhefts und unseres Schwerpunkts digital.
Also was ja immer ein bisschen unterstellt wird, ist, dass wir das alles irgendwie aus düsteren Quellen zusammenfischen. Das ist nicht der Fall. Also wir verlassen uns oder wir setzen ausschließlich auf öffentliche Quellen. Also wir gucken uns natürlich an, was wird dem Bundesanzeiger veröffentlicht, was ist im Handelsregister, Gesellschafterlisten, was wird überhaupt über die Unternehmen berichtet. Also wir machen eine sehr umfangreiche Pressebeobachtung von allen relevanten Medien, auch international, über diese Vermögenden. Das heißt, da wird nichts gehackt oder so, sondern wir gehen davon aus, von dem, was öffentlich zugänglich ist. Dazu kommen natürlich noch Hinweise aus unserem Netzwerk. Also die ganze Redaktion hat ja viele Kontakte in diese, ich sag's mal, Szene hinein. Da hört man immer mal Hinweise, wer da besonders erfolgreich ist geschäftlich, wer da neu in diese Kreise gekommen ist, weil die kennen sich ja alle untereinander, die investieren auch zusammen oder sind Konkurrenten seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten, weil die Unternehmen ja sehr alt sind zum Teil. Das hilft sehr. Und wir sammeln natürlich auch Infos von den Vermögenden selbst, weil wir, da kommen wir vielleicht noch drauf, zunehmend auch Persönlichkeiten haben, die sich bei uns melden oder die sich auf unsere Anfragen dann bereit erklären, mit uns zu sprechen über ihre Vermögensverhältnisse, weil die eben möchten, dass, wenn wir schon was über sie berichten, das auch einigermaßen ihrer eigenen Wahrnehmung entspricht.
Wobei die eigene Wahrnehmung und die Realität, weiß man aus eigenem Erfahren, liegt mitunter doch auseinander. Aber dann lass uns jetzt auf die Erkenntnisse schauen.
Vielleicht lass mich noch eine Sache ergänzen, weil dass wir das auch sich im Heft erklären. Also was wir bewerten ist grundsätzlich, oder was wir schätzen ist grundsätzlich vor allem wirtschaftliches Kapital. Das heißt unternehmerisches Kapital. Wir sind nicht in der Lage und streben das auch nicht an und behaupten das auch nicht, dass wir Privatvermögen ausleuchten. Das ist wichtig zu wissen, weil zum einen wäre das gar nicht machbar, dass man die ganzen Geldflüsse der Privater nachvollzieht. Das ist auch gar nicht unser Ziel. Zum anderen sagt es natürlich auch was über die Liste aus. Das heißt, ein Stück weit kann man sagen, dass die meisten zu gering bewertet sind, denken wir. Aber eben auch, dass das Kapital oder die Schätzung, die wir veröffentlichen, sich auf das unternehmerisch aktivierbare Kapital beziehen. Also wenn man so will, natürlich auch Erben darunter und so, aber es ist eine Liste des unternehmerischen Kapitals, der unternehmerisch reichsten im Land.
Okay, das ist in der Tat ja sehr wichtig auch für das, worauf wir gucken, nämlich wie die Akteure in der deutschen, europäischen und weltweiten Volkswirtschaft aktiv sind. Das sind die eben genau mit diesem unternehmerischen Kapital hauptsächlich. Genau, wenn wir auf die Ergebnisse gucken, wer sind die reichsten Deutschen und gibt es da unter den Top-Platzierten Bewegungen?
Ja, es gab dieses Jahr einige Bewegungen, weil man sehen kann, dass die Multikrise, die wir ja alle erleben, also verschieden wirkt. Auf einige sind da sehr resistent mit ihren Geschäftsmodellen, auf andere wirkt das sehr stark. Beispiel für die Resistenz ist natürlich Dieter Schwarz, der Lidl-Gründer oder der Lidl groß gemacht hat. Lidl, der ist wieder auf Platz 1 dieses Jahr, war es vor einigen Jahren schon mal. Weil dieses Geschäft mit, also dieses Handelsgeschäft, wenn man das so führt, wie das Lidl macht, man so eine Größe erreicht hat, dass man ständig weiter expandieren kann, sehr, sehr resistent ist, weil, salopp gesagt, einkaufen müssen die Leute immer, wenn es um die Dinge des täglichen Bedarfs geht. Und bei Schwarz ist es eben so, der hat ja auch im vergangenen Jahr wieder sehr stark selber in den Sitz gegangen, weil der Herr Gehrig, sein langjähriger Vertrauter, der das Geschäft für ihn gemacht hat, ja gegangen ist. Die haben sich getrennt, weil sie sich wohl verkracht hatten. Haben wir auch viel darüber berichtet. Das heißt, Herr Schwarz ist wieder auf Platz 1. Wer sich erholt hat, ist die Familie Reimann. Die sind ja relativ unbekannt, weil die Reimanns, das sind 8 Gesellschafter oder 8 aus der aktuellen Generation, eigentlich niemand kennt, die treten öffentlich auch nicht auf. Die haben so ein großes Konsumgüterreich, ein globales, zusammengekauft in den letzten Jahrzehnten mit Kaffee und Limo und US-Konzerne, Modekonzerne und so weiter. Und die hatten einige schwierige Jahre, aber das hat sich sehr stark wieder erholt. Vor allem die Börsenwerte der Unternehmen, an denen sie beteiligt sind oder die sie kontrollieren. Ja, auch damit zu tun, dass das eben Werte sind, die in so einer Krise relativ stabil sind, also Kaffeeketten und so weiter, bis da die Leute nicht mehr hingehen wegen Inflation oder wegen Krise, das dauert eine Weile, denen geht's ganz gut. Dann haben wir natürlich die Autowerte in den Top 10, also vor allem BMW, Susanne Klatten und Stefan Quandt und die Familie Porsche mit VW. Da gibt es eher wenig Dynamik, das liegt natürlich an der Branche. Bei Porsche haben wir dann noch im letzten Moment den Börsengang gehabt vor ein paar Tagen. Der hat natürlich der Familie, der ist ja sehr erfolgreich gewesen, dann schon geholfen. Aber da muss man sehen, wie sich das über die Zeit entwickelt, weil wir wissen ja alle, dass Autoindustrie ist in der tiefen Transformation und wo das dann hingeht, wissen wir, können wir einfach noch nicht sagen. Vielleicht noch 2, die hier runtergegangen sind in den Top 10. Das ist einmal der Klaus-Michael Kühne, der hat letztes Jahr, das ist der Speditionsexperte mit Kühne und Nagel und der auch bei Lufthansa eingestiegen ist und so. Der hat letztes Jahr einen unglaublichen Zuwachs gehabt, weil seine Unternehmen an der Börse, der hat ja auch noch an Hapag-Lloyd beteiligt in Hamburg, unglaubliche Zuwächse hatten auf diese 12 Monate damals, der hat gleich über 15, 20 Milliarden gestiegen. Das ist ja nur Wert auf dem Papier. Der ist deutlich wieder runtergegangen, weil die Börsenwerte einfach sehr stark runtergegangen sind. Und das andere ist, sind die Erben von Herrn Thiele, dem Gründer nicht, aber demjenigen, der Knorr Bremse, diesen großen Zulieferer für Auto- und Bahntechnik, groß gemacht hat. Der ist ja vergangenes Jahr verstorben. In dem Zusammenhang geht es den Unternehmen nicht so gut, an denen er beteiligt ist. Da ist noch viel offen. Auch das Erbe hatte er nicht geregelt. Die müssen sehr hohe Steuern zahlen. Nicht alles auf einmal, aber wahrscheinlich über die nächsten Jahre werden da 4-5 Milliarden fällig. Das Geld haben sie, davon gehen wir mal aus. Aber das führt dazu, dass sie deutlich runtergegangen sind. Also mehr als die Hälfte nach unserer Schätzung des Vermögens erstmal weg.
Okay, das sind also die Höchstplatzierten und die Bewegung da. Und gibt's, du hast jetzt Kühne und Thiele genannt und die Multikrise, in der wir uns befinden. Gibt's noch weitere Verlierer und warum?
Ja, die größten Verlierer sind die Gebrüder Strüngmann. Das sind die Großaktionäre des Impfstoffherstellers BioNTech. Die haben zwar auf dem Papier fast 20 Milliarden Vermögen verloren, also wenn man das addiert, die beiden Brüder, man muss natürlich aber auch sagen, dass die eine sagenhafte Erfolgsgeschichte geschrieben haben mit BioNTech und ich würde mal unterstellen, stört die jetzt nicht so besonders, das ist einfach eine Börsenkursentwicklung. Letztes Jahr gab es einen unheimlichen Hype, da war der Kurs unglaublich hoch, den gehört noch knapp die Hälfte an BioNTech. Das zeigt sich da natürlich dann ab, dass man da was, aber ich glaube, die wollen vor allem, ja, haben sie angekündigt, aus BioNTech eben langfristig einen ganz großen deutschen Pharmakonzern machen. Und das Wichtige da ist, glaube ich, eher, dass die eben gut Geld verdienen und das Geld wieder in die Firma investieren. Das machen sie. Ob das nun an der Börse so und so viel, 40, 60, 80, 100 Milliarden wert ist, das kann den Strüngmanns, glaube ich, relativ egal sein. In dem Zuge haben natürlich auch der Ugo Sahin, der Vorstandsvorsitzende und Mitgründer von BioNTech, seine Frau sehr stark verloren, weil die auch noch an BioNTech maßgeblich beteiligt sind. Die führen das Geschäft ja, aber ich glaube, das gilt dasselbe. Die wollen eben auch sehr stark noch weiter investieren, brauchen die Gewinne des Unternehmens, die sehr hoch sind, um das auszubauen. Ich glaube nicht, dass die so interessiert sind an ihrer persönlichen Vermögenssituation. Und vielleicht noch ein Beispiel, weil es aus dem, also Pharma ist ja ein frischer Bereich, weil das da durch diese Neutechnik sehr stark boomt, aber auch Tech. Da gibt es ja den Tobias Lüttke, ein ganz junger Deutscher, der als Realschulabsolvent irgendwann nach Kanada gegangen ist, einen Webshop aufgemacht hat und dann plötzlich ein Unternehmen hochgezogen hat, irgendwann für E-Commerce-Technik, Software, Shopify heißt das. Die waren zwischendurch der größte, wertvollste Konzern Kanadas, also ein Riesenladen, 100 Milliarden Dollar wert und noch mehr. Der hat sich in der Krise echt schwer getan. Er hat sehr stark investiert und hat gedacht, die Krise führt dazu, dass Onlinehandel unglaublich explodiert. Das war ein Fehler, hat er auch kürzlich selber zugegeben in einer Mail an seine Mitarbeiter und muss jetzt einige Tausend oder Tausend, glaube ich, entlassen. Und der Börsenkurs ist zusammengebrochen. Also zusammengebrochen ist zu viel gesagt, aber die waren mal 200 Milliarden wert, also jetzt sind sie noch bei 40 und ihm gehört noch ein Teil, also seine persönliche Bewertung ist um, ich glaube, fast 80% gesunken, aber er ist immer noch Milliardär und ich glaube, der kommt ganz gut über die Runden.
Wenn du gesamthaft drauf schaust, also wir haben jetzt einige besonders interessante, hervorstechende Beispiele von dir gehört, aber wenn du gesamthaft drauf schaust, was sind die roten Fäden, was sind die wesentlichen Erkenntnisse aus dem ablaufenden Jahr?
Na, ich würde sagen, das erste ist jetzt ganz banal. Bisher kommt die Multikrise vor allem über die Aktienmärkte bei den Reichen. Also wer an der Aktien- und Börsen notiert ist, wissen es alle, wie die Börsen gelaufen sind, der spürt das massiv. In den Geschäftsergebnissen kommt das erst noch, weil die Zahlen, die wir zugrunde legen können, sind ja die, die veröffentlicht sind, haben wir ja gesagt. Das heißt, das ist meistens die Bilanz von 2020. Und da sieht man das eben noch nicht so stark. Ja, das war ja noch vor dem Ukraine-Krieg und da war auch schon wegen Corona waren einige schon getroffen oder auch in der Autoindustrie wegen der Transformation. Aber das sehen wir noch nicht. Das kommt erst nächstes Jahr an, also in dem Geschäftsergebnis von diesem Jahr. Das heißt, das dauert noch ein bisschen. Da muss man dann gucken. Dann der zweite Punkt ist, hatte ich eingangs schon ein bisschen erwähnt, bestimmte Branchen sind halt resistenter in so einer Krise, also Konsumgüterhandel, dem geht's eigentlich gut. Noch jedenfalls, die sind da sehr, sehr solide. Unter Druck ist die Autoindustrie, zum Beispiel die Industrie allgemein. Also wenn man an die Stahlindustrie denkt, wenn man an die Autoindustrie denkt, Maschinenbau, da kommt der Faktor China ins Spiel, wo es ja sehr stark schwächt, wo die Nachfrage zurückgeht. Die spüren das schon sehr deutlich. Da muss man gucken, wie die sich bewähren. Dann ist natürlich ein dritter Punkt, wer sich früher angepasst hat, etwa was Energieversorgung angeht, wenn wir ans Gas denken, der kommt besser durch die Krise, ganz klar. Das heißt, diejenigen Unternehmer, die wir nennen die Visionäre, wenn das sehr früh gekommen haben, kommen sehen oder gesagt haben, wir müssen da besser aufstellen, die profitieren jetzt auch. Das sieht man auch. Und vielleicht noch zwei Punkte, die zusammengehören. Bei den Startups, wir hatten ja in den letzten Jahren auch viele junge Unternehmer oder Unternehmerteams, die auf dem Papier sehr vermögend geworden sind durch die Bewertung ihrer Unternehmen am Markt. Und da gibt es eine brutale Auswahl jetzt. Also Geld kriegt nur noch der, der wirklich schon ein Konzept hat, wo die Investoren ganz stark dran glauben. Und das, also die Besten kriegen nur noch Geld. Das führt dazu, dass einige von den anderen, die sich noch nicht so richtig durchsetzen, vielleicht noch länger Zeit brauchen, Schwierigkeiten haben bei der Finanzierung. Die fallen dann auch raus aus dem Ranking teilweise, weil die Bewertung gesunken ist. Und da sind einfach sehr, sehr Gute, die und die sehr, sehr Guten kriegen halt noch Geld. Und in dem Zusammenhang, vielleicht dann noch zwei Unternehmen, aber Letzte ist banal, wer sich nicht anpasst, der kriegt große Probleme. Da kann man für die letzten beiden Punkte Startups und Anpassungen ein Beispiel nennen. Es gibt ja die SAP, eins der größten Softwareunternehmen der Welt. Die haben massiv Schwierigkeiten, weil die eben nicht so richtig in der Lage zu sein scheinen, sich an das Geschäftsmodell anzupassen. Während eben ein Startup aus München, Celonis heißen die, gut, die sind jetzt auch schon 10 Jahre da, aber haben jetzt ihre Bewertung auf 13 Milliarden Dollar gesteigert. Also unglaublich viel für so ein junges Unternehmen. Die machen ein Stück weit Ähnliches wie SAP, Data Mining, Unternehmen optimieren Und die haben eben ein ganz neues Konzept, das hat SAP in der Form noch nicht. Und denen geht es richtig gut und die haben einen ganz tollen Markt da aufgeschlossen für sich.
Und da sind ja die drei Unternehmen, die drei Gründer, voll im Geschäft, voll im Geschirr, während bei SAP, ja, das ist so ein bisschen zwischen Baum und Borke, ne? Hasso Platten, einer der Gründer, ist noch der mächtige Mann, aber mit seinem Nachfolger Christian Klein kann er nur so mittelmäßig zufrieden sein.
Ja, genau.
Gut, jetzt haben wir den Blick sozusagen auf den Status quo. Dann lass uns nach vorne schauen. Immer wichtig, jetzt in dieser Zeit vermutlich wichtiger denn je, weil das, was eine Wirtschaft, eine Volkswirtschaft ausmacht, die Dynamik, die kommt eben ganz wesentlich von den Unternehmerinnen und Unternehmern. Wenn man das ist, hat man den Vorteil, man kann Verantwortung übernehmen und direkten Einfluss und wirklich gestalten. Nachteil ist, das Vermögen ist ja illiquide. Bei dem Blick auf die Unternehmer, die du jetzt ja in den vergangenen Wochen und Monaten besonders scharf nochmal zusammen mit der Redaktion gemacht hast, spürst du da einen Zukunftsoptimismus, also eine echte Chance auf Technologiesprünge, weil dort eben gesagt wird, Multikrise gut und schön, aber unsere Aufgabe ist hier zu Unternehmern eben wirklich die Unternehmen in die nächste Phase zu bringen?
Ich sag's mal so, ich sehe da eine gewisse psychologische Gefahr, weil wenn man es mal andersrum aufhört, es wird in den nächsten Monaten wie jeder Rezession viele Pleiten geben. Das ist völlig klar. Ja, ich glaube, die Insolvenzzahlen gehen schon hoch, aber das sind meistens sehr kleine Firmen. Das wird auch größere Firmen erfassen. Das lässt sich gar nicht verhindern. Da könnten auch durchaus einige dabei sein, die jetzt auf der reichsten Liste noch stehen, auf dem Papier, weil da gibt's angezählte Unternehmen, denen fällt es wirklich schwer. Und das zeigt dann, würde dann auch eben zeigen, wie schnell so ein Betriebsvermögen wieder verloren sein kann. Aber das muss ja auch in etwa so sein. Das ist ja die säubernde Funktion einer Rezession. Umgekehrt, habe ich eben schon angedeutet, klar, stärker aus der Krise werden die kommen, die sich neu erfinden. Und da gibt es Bereiche, wo wir echt viel Dynamik feststellen können. Denke ich in Deutschland, wir haben schon Pharma-Technik erwähnt, Biotech, da gibt es auch noch einige andere Player außer BioNTech, die sehr spannend sind. Wir haben das in der Energietechnik, wenn wir über grüne Energie sprechen, da müssen wir mal gucken, Wasserstoff ist ganz viel, da wird ja auch die Bundesregierung einiges machen, da ist unheimlich viel drin, da haben wir auch schon über Firmen berichtet, kreative Leute, Technikleute, die für Industrie B2B-Anwendungen entwickeln, ganz spannend, da kann sich einiges tun, Batterietechnik ist ähnlich, da gibt es auch schon den einen oder anderen Player. Fintech muss man gucken, da gibt es auch spannende, die finanziert werden. Also wenn man so an WeFox denkt, das ist ein Versicherungsunternehmen oder Versicherungsanbieter übers Internet. Das wird spannend. Es gibt auch gute Maschinenbauer, die ihr Portfolio angepasst haben, die unter Umständen sehr erfolgreich sein können. Also gibt es viel Elan. Die psychologische Falle ist, dass wir jetzt durch die Fälle, die es geben wird, die zusammenbrechen, sag ich mal salopp, in so eine Selbstkritik kommen. Die Deutschen neigen ja dazu zu sagen, oh Gott, wir sind ja alle so schlecht und alles bricht zusammen. Man muss aber, glaube ich, genau auf die anderen auch gucken. Und das wollen wir auch als Redaktion auch tun, weil das sind die Macher, die die Krise auch nutzen, weil das denen nützt, also die sich dann ganz neue Märkte schaffen. Wenn man nun denkt an grüne Energie, Wasserstoff, da gibt es Unternehmen, die seit 10 Jahren schon darum, sag mal, rumversuchen. Und alle haben immer irgendwie gesagt, ja, Wasserstoff kompliziert, noch nicht entwickelt, brauchen wir eigentlich nicht, wir haben ja das russische Gas und so. Und die kriegen natürlich jetzt unglaublichen Nachfrageschub, weil alle plötzlich sehen, Wasserstoff, das ist jetzt eine Riesenlösung. Das heißt, da entstehen auch neue Märkte und wir haben durchaus gute Unternehmen, die die nutzen können.
Auf der anderen Seite gibt es ja auch die Unternehmerfamilien, auch mit vielen Talenten in den eigenen Reihen, in der zweiten, dritten Generation, die Unternehmen verkaufen, aus verschiedenen Gründen. Entweder, weil sie sich genau das nicht zutrauen, was du gerade geschildert hast, oder aber auch, weil sie sagen, wir wollen unser Vermögen vielleicht nicht in einer Branche, in einem Unternehmen haben, sondern uns ein Beteiligungsportfolio aufbauen und dann vielleicht investieren in neue Unternehmerinnen und Unternehmer. Die werden von Unternehmern zu Investoren, das sehen wir immer wieder, und auch das Sonderheft und der digitale Schwerpunkt, die sind ja voll davon. Wird das zunehmen, deiner Einschätzung nach?
Ja, das wird zunehmen. Einmal liegt das daran, weil die Erben einfach nicht mehr unbedingt in diese operativen Rollen wollen in den Unternehmen, wo man natürlich auch im Endeffekt 24 Stunden, 7 Tage die Woche aktiv sein muss, um so ein Vermögen zu erhalten und auszubauen. Das ist denen klar, weil sie schon ihre Eltern kennen und da haben die nicht unbedingt Lust drauf. Das ist aber auch nicht unbedingt schlecht, weil da kommt Know-how rein, Kapital rein in diese Unternehmen, wenn die verkauft oder wenn da neu strukturiert wird, das nützlich sein kann. Da wächst insgesamt eine neue Gruppe heran von Unternehmern, die diese Holding-Strukturen führen. Also jüngeres Beispiel ist die Brüder Wirtgen, die haben vor einigen Jahren ihren Baumaschinenhersteller verkauft für 5 Milliarden Euro ungefähr. Und die haben jetzt eine riesen Holding aufgebaut, die müssen das Geld ja irgendwo anlegen. Und da entstehen ganz neue Strukturen, auch ganz neue Arbeitsfelder, ja, weil die Anzahl an kompetenten Investmentberatern, die diese Holdings nachfragen, die wächst unheimlich und da entsteht eigentlich was ganz Neues. Und das kann natürlich auch sehr positiv sein für den Venture Capital Markt. Mit der Scheiße geklagt, dass wir da zu wenig Angebot haben an Venture Capital. Das wird über diese Holdings zunehmen. Wir haben übrigens auch ein Beispiel von Philipp Heindl. Das ist ein Erbe aus einer Papierfabrik-Dynastie. Die haben schon vor langer Zeit verkauft. Aber der hat eben jetzt einen Teil des Geldes, ein ganz junger Unternehmer, genommen, sein Erbe genommen und investiert in mittelständische Unternehmen, relativ kleine Unternehmen. Aber der hat mittlerweile ein Portfolio zusammen, die haben fast 1 Milliarde Umsatz, glaube ich, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Und das ist ein ganz junger Typ, der in ganz klassische Geschäftsmodelle investiert. Also nicht Tech und so, sondern ein ganz eigenes Modell. Das heißt, diese Holdings werden auch sich alle einen eigenen Fokus geben. Und das wird, glaube ich, echt spannend, das zu beobachten. Vielleicht noch ein Satz, man kann ja auch sehen, was das bewirken kann, so ein Venture Capital, wie man an den Strüngmanns. Also die haben ja damals Hexal verkauft, ihren Generika-Hersteller, haben da, ich glaube, 5-6 Milliarden erlöst. Und das Geld haben sie massiv ganz breit in Biotech investiert, weil das eben deren Thema ist und haben eben mit BioNTech einen riesen Hit, sage ich mal, gelandet. Einmal gut für die Menschen, weil wir jetzt einen Impfstoff haben. Und zweitens wird ein neues Unternehmen kreiert mit ganz vielen neuen Jobs. Und es ist eine unheimliche Dynamik, was die in diesem Bereich gebracht haben.
Wenn das Kapital eben in der Tat wieder dem unternehmerischen Wirken zur Verfügung gestellt wird. In der Vergangenheit ist es dann ja mitunter auch so geendet, dass in Immobilien irgendwo in Übersee investiert wurde. Da bringt es dann natürlich vergleichsweise wenig. Ne? Aber so wie du schilderst, kann das nochmal eine Dynamik entfalten und tut es ja auch schon. Bei deinen Top Ten fällt auf, Deutschlands Reichtum oder die reichsten Deutschen zumindest, auf die man ja dann zuerst doch auch sehr deutlich guckt, die haben ihre Wurzeln ihres Wohlstands meistens dann doch im Nachkriegsdeutschland, da wurden Firmen gegründet oder haben den Aufschwung erlebt, dann natürlich schon schlau weiterentwickelt, keine Frage. Man kann es auch falsch machen und dann ist das Unternehmen, siehe Grundig, siehe Neckermann, auch da sind die Geschichtsbücher voll, beerdigt worden. Aber vor 2-3 Jahren dann mit dem Tech-Boom, du hast Tobi Lüttke erwähnt, dann kam erstmals eine Zahl größerer junger Unternehmer unter die Top 500. Wie ist da sozusagen die Dynamik? Sind die jetzt durch den Crash der Börsen und die Zurückhaltung der Investoren auf dem absteigenden Ast oder sind die immer noch da?
Nee, auf dem absteigenden Ast würde ich sagen, es ist so teils. Ne? Es wird einfach ausgesiebt, hatte ich schon angedeutet. Also wenn man die Beispiele nimmt, Celonis als sehr groß, die sind halt nach oben geschossen, weil die mit ihrem Geschäftsmodell eben jetzt gerade noch stärker wachsen als vielleicht ohnehin schon. Während eben Shopify ein Problem hat jetzt, die sind halt massiv eingebrochen. Normale Bewegung eigentlich. Es kommen nicht, dieses Jahr sind nicht mehr so viele neue drin. Es sind 1-2 neue drin, glaube ich, aber nicht so viele, wie wir in den vergangenen Jahren. Aber in den vergangenen Jahren jedes Jahr 3, 4, 5 neue, die allein also unter den ersten 1000 zumindest waren. Und das ist dieses Jahr nicht mehr der Fall. Klar, weil die Bewertungen stagnieren oder gehen stark zurück. Kapitalzufluss ist viel schwieriger. Wir haben aber immer noch eine ganze Reihe von Unternehmen drin, die viel, viel versprechen sind aus dem Tech-Bereich. Also WeFox habe ich schon erwähnt. Gibt Autodoc, Onlinehandel für Autoteile, die sind extrem erfolgreich, die wollten eigentlich auch schon Börsengang machen, haben es dann nochmal aufgeschoben, es wird wahrscheinlich irgendwann wieder auch kommen. Wir haben Auto 1, die sind ja schon an der Börse, es war runtergegangen, aber dieses Modell Autohandel über das Internet ist zumindest eins, was sich etabliert hat. Dann gibt es Forto zum Beispiel, das ist eine Internet-Logistikfirma, die Software machen für Logistik eben, sehr erfolgreich. Es gibt ja auch schon Exits, also Signavio zum Beispiel ist auch eine Firma gewesen oder ist eine Firma, die hat auch Data Mining betrieben, genau wie Celonis für Unternehmen. Die hat SAP gekauft letztes Jahr für 1 Milliarde, um sich da eben aufzuschlauen, weil die gemerkt haben, alleine kriegen sie es nicht hin. Das ist ja auch gut für die Gründer. Also da gibt es schon Bewegung, aber neue kommen im Moment nicht mehr nach, weil dafür ist der Markt einfach zu ausgetrocknet, um da nochmal große Sprünge zu ermöglichen. Das kann sich auch schnell wieder ändern natürlich. Mhm.
Es gibt ja gerade eine große, wichtige Diskussion, wo die Qualitäten des Wirtschaftsstandorts Deutschland in Zukunft liegen, wenn ein Wettbewerbsmerkmal, der ein Vorteil war für Deutschland, wegfällt, nämlich die billige Energie. Einige Industriekonzerne überlegen ja auch, das zum Teil schon öffentlich, zum Teil wird das noch diskutiert, massiv wirklich dann nur noch im Ausland zu investieren. Wie gehen die wohlhabenden Deutschen damit um, die reichsten Deutschen? Transferieren die auch ihr Vermögen ins Ausland?
Also bisher gibt es nicht viel Anzeichen, die wir haben, dass sie das Privatvermögen irgendwie groß streuen. Das ist ja ein Punkt. Da haben alle sowieso im Ausland Vermögen, da ändert sich, glaube ich, nicht so viel. Da gibt es hin und wieder, hört man das mal aus dem Netzwerk, so anekdotisch, der und der hat jetzt irgendwie da und da ein Konto aufgemacht. Aber da sehe ich keinen großen Trend. Ich glaube, was die Betriebe angeht, gibt es zwei gegensätzliche Trends. Ne? Der eine ist der, den du genannt hast, also dass die Unternehmen zum Beispiel energieintensiv sagen, das können wir uns hier nicht mehr leisten, wir müssen ins Ausland gehen. Da gibt es Ankündigungen, klar. Der andere Trend ist aber natürlich aus Corona-Zeiten die Lehre, dass eben die Lieferketten extrem brüchig sind in solchen globalen Krisen und man dann im Endeffekt, wenn man zwar billig in Fernost produziert, aber die Sachen nicht mehr herkriegt, auch nichts gewonnen hat. Das heißt, es gibt ja auch den Trend, dass die Unternehmen Fertigung zurückholen, weil die sagen, wir wollen das näher haben und der Kostenvorteil ist vielleicht auch gar nicht mehr so groß, wie er mal war. Also gibt es eine ganze Reihe von Mittelständlern, zum Beispiel, ich ein bisschen kenne, SICK, das ist so, die machen Sensoren in Baden-Württemberg, ein ganz großer Konzern, Familienunternehmen, die haben da schon vor 2 Jahren angefangen mit, um Fertigung zurückzuholen. Also ich glaube, es gibt beides, hängt sehr stark davon ab, welcher Kostenfaktor eine größere Rolle spielt. Aber ich denke schon, dass diese Energiekostendebatte ein großer Stressfaktor für die Unternehmen bleiben wird, die sehr stark davon abhängen. Und das ist dann am Ende eine Frage, wie ich das jeweilige Risiko einschätze, dass die Kosten unter Kontrolle bleiben oder dass mir die Lieferketten reißen und ich ein Logistikproblem bekomme.
Die Generation Y und Z, Y und Z, die drängen überall in die Betriebe, in die relevanten Positionen, so wie es sich gehört für nachfolgende Generationen. Und das ist natürlich auch in den Unternehmen und in den Unternehmerfamilien der Fall. Dort steht die Entscheidung an, ob sie Verantwortung übernehmen oder eben nicht. Was hast du herausgefunden bei deinen Recherchen? Was haben die vor, wenn man da so eine Schnittmenge bilden kann?
Es gibt schon durchaus die, die sagen, ich habe da keine Lust auf diesen Stress und die dann irgendwie andere Lösungen suchen. Es gibt aber auch einige, die sagen, ich will da rein oder nicht weniger. Ne? Das ist auch beeindruckend. Wir haben also 2 Beispiele, fallen mir da ein, weil die nicht so bekannt sind vielleicht. Also einmal Annemarie Grossmann, das ist die Tochter von Jürgen Grossmann, den kennen viele noch als einmal Stahlunternehmer, aber auch RWE-Chef und überhaupt sehr prominenten Vertreter seines Standes. Die hat jetzt, ist jetzt in der Geschäftsführung des Familienunternehmens Georgs-Marienhütte und die ist Mitte 30 und hat jetzt oder macht jetzt massive Anstrengungen, um die Fertigung auf grüne Energie umzustellen, also grünen Stahl herzustellen, was ja in der Stahlindustrie das Zukunftsthema ist. Die hat einen kleinen Vorteil, weil die haben schon vor Jahren Elektroschmelzöfen angeschafft bei Georgs-Marienhütte. Das ist jetzt ein Vorteil. Was hat zum Beispiel, haben zum Beispiel andere noch nicht. Das spart schon, das ist schon ein Vorteil. Wenn du jetzt noch den Strom grün herstellen kannst mit Windrädern und so weiter, dann hast du schon einen riesen Vorteil. Aber die macht da ganz viel und fühlt sich da offenbar auch verpflichtet. Also das heißt, das ist jemand, der das Unternehmerin, die das ganz früh das anpackt. Zweites Beispiel wäre Marie Langer von der Firma EOS. Die hat von ihrem Vater das Geschäft übernommen. Das ist eine Firma, die in der Lasertechnik und im 3D-Druck wahrscheinlich weltführend sind. Auch nicht ganz klein. Und die ist jetzt angetreten und die sagt jetzt ganz kess, wir können, sag mal, das nächste große Ding werden in der Industrie, weil diese 3D-Technik jetzt durch die Lieferkettenproblematiken so einen Schub bekommen hat, weil jetzt bestimmte Teile, die man eben nicht mehr aus Asien gekriegt hat, haben die Unternehmen eben gesagt, dann drucken wir die halt. Und haben damit experimentiert und es klappt auch in vielen Bereichen immer besser. Und da ist EOS ganz weit vorne und die sagt halt, wir können sowas werden wie Microsoft in der Zukunft für den Tech-Bereich, weil wir eben so viele Möglichkeiten haben, die wir anbieten können in unserer Technik. Und die treibt das sehr vehement voran. Also auch eine sehr beeindruckende junge Unternehmerin. Also da gibt es durchaus sehr beeindruckende Beispiele. Da müssen wir, glaube ich, keine Angst haben um die Dynamik unseres Unternehmerstandes.
Die Inflation trifft die Menschen mit niedrigen Einkommen ja besonders hart und man kann auch sagen, das bedroht oder hat das Zeug, den sozialen Zusammenhalt zu bedrohen. Und gleichzeitig ist die Zahl der Milliardäre derzeit auch mit 212 in Deutschland praktisch auf Rekordniveau. Nur im Jahr zuvor waren es, glaube ich, 213, also enorm hoch. Leiten die reichsten Deutschen, mit denen du dich so intensiv beschäftigt hast in den vergangenen Monaten, daraus eine besondere Verantwortung ab? Also über die Verantwortung hinaus, die sie, wie Frau Grossmann oder Frau Langer, wie du gerade geschildert hast, in ihren Unternehmen übernehmen?
Ich denke grundsätzlich ja, vielleicht sogar stärker als vor 10, 15, 20 Jahren. Wichtig ist aber, sie wollen nicht gezwungen werden, diese Verantwortung zu übernehmen. Also wir haben ja gerade eine Diskussion, die werden wir auch noch stärker kriegen, über wer zahlt eigentlich die ganzen Krisenkosten, was der Staat jetzt alles an Geld in die Hand nimmt, das er eigentlich nicht hat, bekommt das dann irgendwann zurück. Und dann gibt es immer dieses Thema Vermögensteuer, das ist natürlich verständlichen Gründen extrem unpopulär. Also die wollen dann schon sagen, wenn ich mich engagiere, möchte ich auch selber entscheiden, wie ich es mache. Das tun auch viele. Sehr viele machen kein großes Aufheben drum. Die haben noch nicht mal eine eigene Stiftung oder sowas, weil die sagen, das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich mache das so unter dem Radar. Das ist auch ehrbar. Muss man auch gar nicht dann hinterher bohren, finde ich. Da wird viel getan. Ich glaube aber, dass die neue Generation, die wir gerade schon angesprochen haben, das noch stärker so empfindet. Weil die meisten haben ja geerbt. Die sagen auch für sich selber, ich habe es ja eigentlich gar nicht verdient, in Anführungsstrichen. Ich habe es aber jetzt, das ganze Kapital, und kontrolliere es. Und ich möchte dann auch, dass zumindest mit einem Teil davon was Sinnvolles gemacht wird, also sozial Sinnvolles. Und da wird auch viel experimentiert. Wir berichten da auch öfter drüber. Social Entrepreneurship ist ein großes Thema. Also wie investiere ich in Unternehmen, die soziale Zwecke verfolgen, aber trotzdem nicht ein Dauerzuschussgeschäft sein sollen? Wie kann ich da Modelle entwickeln, die skalierbar sind? Da gibt es ganz viel. aber die meisten hängen sich nicht so raus über die Reling und rufen das so laut in die Welt raus. Es muss ja auch nicht jeder so weit gehen wie der Antonis Schwarz, ein junger Pharmaerbe aus der Familie Schwarz, die mal vor einigen Jahren ihr Unternehmen verkauft haben, der relativ weit links unterwegs ist und sogar die Guerilla Foundation finanziert. Die hat nicht weniger zum Ziel als den Umschluss des kapitalistischen Systems. Das muss nicht jeder machen von den Vermögenden, aber viele haben schon diesen Antrieb, das zu tun. Und gerade die neue Generation treibt teilweise die Älteren in der Familie auch mit voran und sagt, ihr müsst da mehr tun, müssen uns Gedanken machen. Und dann kommen wir wieder zurück ins Unternehmen, auch oft, indem die dann fordern, die Unternehmen müssen nachhaltiger wirtschaften. Das kommt jetzt durch die Rohstoffpreise sowieso, aber das kommt auch sozusagen ethisch in die Unternehmen rein. Das tragen die jüngeren Unternehmer rein.
Christoph, vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr über Reichtum in Deutschland erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes und mehr noch ein Abo des Manager-Magazins und gern auch den flinken Gang zum Kiosk, denn dort liegt das Sonderheft gerade, wo Sie das, was wir in den vergangenen Minuten nur so antippen konnten, nochmal sehr intensiv nachlesen können. Christoph Nesshöfer, Mareike Heinz, Philipp Fackler, die beide diese Folge für Sie produziert haben, und ich, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.